Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Wir diskutieren in Deutschland gerne über Politik, über Wirtschaft und die Zukunft unseres Landes. Aber oft vergessen wir die Menschen, die morgens früh aufstehen, Betriebe führen, ausbilden, Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass unser Alltag überhaupt funktioniert. Einer, der diese Welt seit vielen Jahren kennt, ist mein heutiger Gast, Peter Kaast. Jurist, Unternehmer, erfahrener Geschäftsführer von Handwerks- und Wirtschaftsorganisationen und jemand, der sich intensiv mit Stadtentwicklung, mit Nachhaltigkeit und gesellschaftlichem Zusammenhalt beschäftigt. Mit Peter Kaast möchte ich heute darüber sprechen, was wir vom Handwerk lernen können, warum der Mittelstand häufig das Rückgrat unserer Gesellschaft ist und weshalb die besten Lösungen oft weniger mit Ideologien als mit gesundem Menschenverstand zu tun haben. Herzlich willkommen, Peter Kaast.
Ja, hallo, guten Tag, lieber André Puchter. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir sprechen darf.
Ja, lieber Peter, wir duzen uns, wir kennen uns schon ein paar Jahre, deswegen ich freue mich ganz besonders, dass du heute mein Gast bist in meiner 102. Folge von Schüchtern bis Nüchtern und da schließt sich schon meine erste Frage an. Lieber Peter, bist du denn eher der Typ Schüchtern oder der Typ Nüchtern oder ist da beides bei so vielen Terminen und Projekten auf dem Tisch bei dir nicht immer von Vorteil?
Ich glaube tatsächlich eher offen und lebensfroh mit einer Tendenz zu nüchtern, ja.
Ja, das gehört vielleicht auch so ein bisschen zu deinem Beruf, aber dazu kommen wir später noch. Peter, was ist denn eigentlich komplizierter, das deutsche Verwaltungsrecht oder ein funktionierender Großstadtverkehr?
Das deutsche Verwaltungsrecht ist zweifellos sehr anspruchsvoll und wird, glaube ich, auch von Tag zu Tag anspruchsvoller, weil ja auch Einflüsse aus Europa es dann doch nochmal komplexer machen. Aber ein funktionierender Großstadtverkehr ist in der Praxis natürlich häufig noch komplizierter, weil davon die Menschen sofort und unmittelbar im Erleben betroffen sind. Im Großstadtverkehr, da hast du einfach ganz unterschiedliche momentane Interessen, die auf engem Raum aufeinandertreffen. Fußgänger, Fußgängerinnen, Fahrradfahrer, Fahrradfahrerinnen, ÖPNV-Systeme, Lieferverkehre, Handwerksbetriebe, Familien, auch mit Kinderwagen und alle haben berechtigte Anliegen. Und daraus ein System zu machen, das für zumindest die Mehrheit gut funktioniert, Erreichbarkeit sichert und trotzdem irgendwie fair bleibt, das ist natürlich eine echte Daueraufgabe, insbesondere da, wo es eng ist.
Ja, ich hatte bei der Vorbereitung der heutigen Folge einigen Freunden diese Frage gestellt.
Ja.
Und da kam immer wieder die Antwort, der Großstadtverkehr ist komplizierter. Beim Verwaltungsrecht gibt es wenigstens irgendwo eine Vorschrift, die erklärt, warum etwas nicht funktioniert.
Gut, das ist natürlich beim Großstadtverkehr auch so. Wenn du an einer roten Ampel stehst und es kommt links und rechts niemand, wie verhältst du dich dann?
Ja.
Also, und da erklärt ja keiner, warum ein Verwaltungsakt ergeht, obwohl überhaupt noch nicht mal mehr eine abstrakte Gefährdungssituation, wie man so schön sagt, vorliegt. Also,
nicht
vielleicht. Also, ich würde sagen, it's equal.
Ja, was ist schon leicht im Leben? Ich habe dann noch einen anderen Freund gefragt, der ist Bäckermeister und der meinte zu mir, auf jeden Fall das deutsche Verwaltungsrecht, denn im Verkehr steht man manchmal nur eine Stunde im Stau, aber an manchen Genehmigungsverfahren, da arbeitet man deutlich länger.
Ohne zu wissen, was manchmal dabei rauskommt, das ist tatsächlich sehr frustrierend. Da kann ich diesen Bäckermeister sehr gut verstehen. Ich war ja auch mal 5 Jahre lang Geschäftsführer des Bäckerinnungsverbandes Westfalen-Lippe. Allein mit den Erlebnissen, die ich mit deutschen Verwaltungen hatte, in dieser Zeit könnte ich Bücher füllen.
Das glaube ich dir sofort. Zu dieser Zeit kommen wir auch gleich noch. Und da sind wir auch schon bei deinem Lebenslauf. Denn wenn man sich diesen Lebenslauf anschaut, lieber Peter, du bist Jurist, Handwerk, Wirtschaftsförderung, Kommunalpolitik. Das zieht sich ja irgendwie schon als roter Faden durch dein Leben.
Wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, als Anwalt habe ich natürlich super gerne auch gearbeitet. Aber ich habe aus der Anwaltstätigkeit entwickelte sich dann auch, dass ich im Auftrag von Automobilherstellern und Automobilimporteursgesellschaften in Deutschland Personal- und Führungskräfteentwicklung machen durfte. Mhm. Das würde ich vielleicht ganz gerne noch ergänzen. Und vielleicht ist das auch schon irgendwie der rote Faden. Das ist der Wunsch, einfach zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen, Freude an Verantwortungsübernahme zu wecken, Dinge zu strukturieren, sodass sie funktionieren können, dass sie handhabbar bleiben, weil ich nie den Anspruch hatte, irgendwie die Dinge zu beobachten, sondern mich hat einfach immer interessiert, wie funktioniert eigentlich Struktur, wie funktionieren komplexe Systeme und was kann jeder Einzelne auch beitragen, damit es besser funktioniert. Und dazu gehören natürlich wieder Regeln, ja, also da kommt wieder der Rechtsaspekt ins Spiel. Und ganz egal, ob im Vertrieb oder im Service, im Handwerk, in der regionalen Struktur oder Wirtschaftsförderung, in Kommunalpolitik, am Ende geht es darum, dass du Rahmenbedingungen hast, in denen Menschen, die ertüchtigt sind und Spaß daran haben, gut leben und arbeiten können und dass du so die Entwicklung von Unternehmen oder Gesellschaft garantieren ist jetzt vielleicht zu viel, aber gewährleisten kannst.
Jetzt hast du die Regeln angesprochen. Glaubst du denn, dass wir in Deutschland davon zu viele haben? Sind wir überreguliert?
Vollkommen, vollkommen. Also das Problem, was wir haben, ist tatsächlich, und das beobachte ich seit vielen Jahren, ich bin ja Jurist in der vierten Generation, ich beobachte seit vielen Jahren, dass wir den Drang haben, in Deutschland das gesetzte Recht so zu gestalten, dass wir plötzlich Einzelfallgerechtigkeit in den Normen wiederfinden. Also wenn man sich mal anschaut, wie komplex allein das BGB mittlerweile geworden ist, da kann man schon ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und ich hatte die Diskussion, mein Bruder und ich, auch nur mit unserem Vater, der sagte, das bisschen Jura, das hat sich natürlich total verändert. Der hat in den 50er, 60er Jahren studiert. Und die Menge an Vorschriften, die hinzugekommen waren, allein in den 30 oder 25 Jahren, die zwischen seinem Studium und unserem Studium lagen, das ist schon enorm. Und vielleicht darf ich ihn mal zitieren. Er war 17 Jahre lang am Oberlandesgericht Verkehrsrichter und sagte, eigentlich sind Verkehrsschilder nur was für Menschen, die nicht in der Lage sind, anständig miteinander umzugehen. Also das kannst du auf vieles andere übertragen. Wenn Menschen mit Haltung und mit Reflexion und ein bisschen mit Solidarität durchs Leben gehen, könntest du dir, glaube ich, ganz, ganz viele Regeln sparen.
Ja.
Und das Schlimme ist, dass die Ehrlichen und Aufrichtigen darunter leiden, dass wir immer mehr Normen brauchen, weil es Menschen gibt, die sich eben nicht anständig verhalten.
Ja, das zieht sich durch alle Folgen, die ich bisher führen durfte und mit den Menschen, mit denen ich mich austauschen durfte. Man hört das immer wieder. Ich kenne dich ja oder wir kennen uns seit über 10 Jahren. Du wirkst ja wie jemand, der auch lieber Lösungen sucht als Schlagzeilen. Ist das denn heute fast schon unmodern, Peter?
Ja, ich habe tatsächlich eine große Sympathie für Menschen, die im Stillen nach vorne denken und einfach gute Arbeit machen. Lösungen suchen statt Schlagzeilen produzieren. Ich glaube, das trifft's. Das ist vielleicht nicht so spektakulär und man sieht sich dann selber nicht so oft irgendwo, aber ich glaube, es ist langfristig viel wirksamer. Und Sachlichkeit und Verlässlichkeit, das ist für mich eine Form von moderner Haltung. Weil wir brauchen eigentlich Menschen, die zuhören, die nachdenken, die vordenken und Menschen, die bereit sind, dann, wieder dieser Begriff, die Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es unpopulär ist ab und zu. Und wenn ich das erzählen darf, ich schmunzel ziemlich gerne, wenn Themen für dich früher mal hart und intensiv gearbeitet habe, dann zum Erfolg von anderen werden. Also zum Beispiel jetzt gerade diese Woche der Abschluss der Aktivität Transformation durch Handwerk von der Bundesagentur für Arbeit, habe ich das erlebt. Beim Zukunftskompass Handwerk, der jetzt online ist, habe ich es erlebt. Bei meinen Bemühungen um das Thema zirkuläre Wertschöpfung, die kommt jetzt immer in verschiedenen Kleidern, immer häufiger taucht häufiger auf. Allerdings sag ich mal, ist der Umgang damit ein bisschen komplex und deshalb wird dieses Thema zirkuläre Wertschöpfung dann irgendwie in alten Stuben gefangen genommen und dann fürs Thema Recycling oder Abfallwirtschaft missbraucht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich finde es toll, wenn sich meine Impulse dann so entwickeln, dass sie zum Erfolg von anderen werden. Stell mir aber die Frage tatsächlich, wie viel besser, wie viel schneller, wie viel schöner hätte es werden können, wenn diese Impulse früher und konsequenter aufgegriffen und gemeinsam verfolgt worden wären. Ich glaube, dann könnte man sich viele Umwege irgendwie auch sparen.
Tja, ich glaube, diese Frage, die stellen sich ja viele Menschen in Deutschland. Das ist ja leider so. Und ich kann mir die Antwort auf die nächste Frage eigentlich auch schon vorstellen, wenn ich jetzt nochmal auf deine Zeit als Jurist zurückgehen darf. Was hat dich denn ursprünglich mehr fasziniert? Recht haben oder Dinge verändern?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich fange vielleicht mal, ich antworte mal ein bisschen aus oder anders. Also Recht haben gibt's ja nicht, aber in einer Beratung des Mandanten, dem Mandanten klar aufzuzeigen, was das Ergebnis der Auseinandersetzung sein wird, darin war ich eigentlich immer gut und das hat mich immer gefreut. Ich habe tatsächlich drei Verfahren krachend verloren. Für Mandanten, aber mit Ansage. Also da gab es von mir vorher schon eine schriftliche Stellungnahme über mehrere Seiten, keine Erfolgsaussichten hat. Aber am allermeisten fasziniert mich, glaube ich, wenn wir über das Thema Recht haben sprechen. dass es immer noch Menschen gibt, die glauben, dass es Wahrheiten gibt oder Stabilität, weil auch Recht ist ja nur eine Idee, das vor allem im Hintergrund einer bestimmten gesellschaftlichen Struktur entsteht. Ne? Und wir wissen alle, dass alles relativ ist, schon seit vielen Jahrzehnten. Wir wissen, dass die Erde sich irgendwie mit 1600 km/h, also gemessen am Äquator, um die eigene Achse dreht, dabei mit fast 110.000 km/h auf einer elliptischen Bahn um die Sonne saust und das Sonnensystem mit 860.000 km/h durch die Milchstraße fliegt. Und bei dem trudelt auch noch die Erdachse, das ist der Malenkovich-Effekt, ne, aber recht regelmäßig. Die Verortung der Pole ist nicht stabil, Gravitation ist keine Konstante und trotzdem glauben Menschen, es gibt sowas wie eine stabile, ewige Wahrheit in dem, wie wir leben. Und ich glaube, die Herausforderung, insbesondere für die Menschen momentan, ist es eigentlich anzuerkennen, dass wir das, was wir vorfinden auf der Erde, in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz, in Vereinen, in Verbänden, dass wir einfach sagen, das ist das Bestmögliche, was wir jetzt haben und wir können das gerne mitgestalten. Wir können die wunderbaren Möglichkeiten, die wir haben, in die eigene Hand nehmen, selbstverantwortet gemeinsam weiterentwickeln. Das stößt natürlich da an seine Grenzen, wo der böse Nachbar das nicht will. Den Spruch kennen wir auch alle.
Ja.
Aber wie gesagt, wieder der Schluss zu oben. Wir brauchen einfach dann auch Regeln, die gewährleisten, dass die sich nicht anständig verhalten, zumindest ein bisschen eingehegt werden. Und ich glaube, dann geht das zusammen. Wenn du einen klaren Kompass hast, wenn du klare Regelstrukturen hast, eine klare Haltung hast und in diesem Rahmen dann Dinge gemeinsam mit anderen entwickelst. Also irgendwie beides zusammendenken und das Beste daraus machen, in der Hoffnung, dass du so wenig Regeln brauchst wie möglich. Mhm. Also ich sag mal, mein Standardsatz dazu, in einer Welt voller lauter Peter Karsts, ne, da bräuchte niemand einen Schlüssel für irgendwas.
Ja, das hast du schön gesagt. Ich war gerade so ein bisschen fasziniert, wissenschaftlich, astrologisch. Das hätte manch CDU-Ministerpräsidentenkandidat in Baden-Württemberg nicht besser erklären können als du. Ja. Vor allem nicht vor einer Schulklasse.
Ja, aber das ist, aber das hat ja alles Einfluss, ne? Also es hat ja alles Einfluss, ob du reflektierst, dass du irgendwo in einem Regiestuhl sitzt, ja, und Anweisungen gibst und sagst, das hier funktioniert alles genauso, wie meine Vorstellung ist. Das ist eben Quatsch. Und ich glaube, an diesem Bild, wo wir uns auf was für einem Karussell wir uns hier befinden, ne? Dass du eigentlich auch total in vielen Dingen total unberechenbar. Sie hätte sowas zum Golfstrom sagen können. Der sich jetzt nordwärts bewegt. Aber wir können uns einfach nicht darauf verlassen, dass die Dinge so sind und bleiben, wie wir denken, dass sie wahr sind, sondern wir müssen die Veränderung auch proaktiv als Herausforderung anerkennen und schauen, dass wir alle gemeinsam dann an Lösungen arbeiten, die ein gutes Zusammenleben gewährleisten.
So, und da steige ich nämlich direkt mal ein, denn das interessiert mich auch wirklich, Peter. Ich hatte ja bei mir auch schon einige Politiker zu Gast. Tim Klüssendorf von der SPD war bei mir, Felix Banatschak von den Grünen. Ich hatte jetzt Katharin Staffler, die Bevollmächtigte der Pflege der Bundesregierung von der CSU hier. Und mit allen habe ich auch so ein bisschen über das Thema Veränderungsprozesse gesprochen oder den Willen, auch wirklich Sachen anzugehen und über Reflexionen. Und da kam immer wieder die Frage, reflektieren sich auch Politiker genügend? Und die Frage möchte ich dir heute auch stellen oder eine ähnliche Frage, denn glaubst du, dass wir alle bereit sind, auch Veränderungen einzugehen, auch wenn es mal schmerzt?
Ich tue mich mit dem Begriff des Schmerzens unglaublich schwer, ne? Weil das ist ja nichts Physisches, über das wir reden, sondern das ist ja eine Vorstellung. Ich sag mal, selbst wenn wir über das Thema Wohlstandsverlust reden oder sowas, ne? In bestimmten Bereichen oder um Eigenbeiträge, die man zu leisten bereit oder nicht bereit ist, wenn ich jetzt mal auf das Thema, auf die große Diskussion von freiwilligen Jahren oder Bundeswehr und Wehrpflicht und solche Dinge rede, das tut ja physisch erstmal nicht weh, ne? Sondern das ist die Vorstellung von Verlust, die man als schmerzhaft empfindet. Weil man, und das ist tatsächlich so ein Strukturding, das kannst du in jedem Lehrbuch nachlesen, der Mensch lebt in bestimmten Komfortzonen. Die können in bestimmten Lebensbereichen durchaus unterschiedliche sein, aber erstmal gibt es Komfortzonen. Mhm. Und die ist tendiert, der Mensch erhalten zu wollen. Das ist so mein Challenge von eben mit der Erde, die ja durch die Gegend saust. Weil man die Vorstellung hat, dass es so sein muss, wie es sein ist. So sein muss, wie es ist.
Ja.
Und in die Wachstumszone, die liegt jenseits der Komfortzone. Ja? Das ist die Zone, in der dann wirklich Wachstum möglich ist, persönliches Wachstum, aber auch gemeinsames Wachstum und gesellschaftliches Wachstum. In diese Wachstumszone kommst du nicht unmittelbar aus der Komfortzone. Also wenn du Komfortzone verlässt, bist du nicht gleich im Wachstum, sondern du musst durch eine sogenannte Panikzone hindurch. Das ist die Zone, von der du, glaube ich, sprichst, wo du sagst, das sind die Schmerzen. Das ist das, wo ich nachts nicht schlafen kann. Das ist das, wo ich Angst um die Zukunft habe, wo ich Angst habe, ob ich meine Miete bezahlen kann, meine Kinder zur Schule gehen, studieren können, ob ich vielleicht einmal in einen Urlaub fahren kann oder zweimal. Das ist dieser ganz, ich nenne ihn jetzt mal eklige Bereich, der Menschen verunsichert, der Menschen Angst macht und der vielleicht tatsächlich als schmerzhaft, natürlich wird er als schmerzhaft empfunden. Aber es bietet, nur diese Panikzone bietet tatsächlich das Potenzial, am Ende des Tages ins Wachstum zu kommen. Sonst hegst du eigentlich immer nur den Bestand. Und das finde ich, Bestand hegen ist auch legitim, aber ich finde es schade, weil ich glaube, in den Menschen steckt einfach viel mehr drin, als sie sich vielleicht selbst zutrauen, weil sie nicht durch die Panikzone gehen möchten. Und jetzt mache ich dir ein anderes Bild aus meinem Leben. Wenn du Sportler bist, ja, wirst du ohne hartes Training, wirst du ohne in Anführungszeichen Schmerzen niemals, niemals in die Performance kommen. Sondern dann bleibst du in dem Niveau, auf dem du bist, und wirst niemals den Gewinn haben, ein Gewinner zu werden. Und das beschreibt vielleicht, also das Bild des Sports beschreibt es vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, die Komfortzone, die Panikzone. Ich glaube, was Menschen ja bei uns auch im Lande fehlt, sind vielleicht auch diese anderen Menschen, vielleicht auch Politiker, zu denen man nach oben schaut und die man auch wirklich als Optimisten erkennt. Du bist ja auch jemand, der zum Beispiel Barack Obama persönlich kennenlernen durfte. Das ist jemand, der weltweit für damals zumindest auch für Erneuerung stand, für neue Ideen, für Aufbruch, für jemand, der Charisma verstreute. Siehst du da in Deutschland, unabhängig von der Partei, jemand, der dir sofort einfallen würde?
Es gibt viele grandiose Menschen, die als Vorbild agieren und fungieren können. Also es gibt auch total inspirierende Politiker. Ich habe jetzt gerade am Montag tatsächlich auch Gordon Schnieder getroffen aus Rheinland-Pfalz. Das macht mich natürlich froh, dass Rheinland-Pfalz jetzt wieder eine CDU-Spitze hat, nachdem man Bernhard Vogel, das war auch einer meiner Vorbilder tatsächlich, nachdem Bernhard Vogel eben vor 35 Jahren die Regierung verlassen hat. Also es gibt tolle Typen und Barack Obama, das sprichst du an, das ist ein faszinierender Mensch, ein großartiger Denker, ein toller Rhetoriker und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist es eben, was uns dann so fasziniert an solchen Menschen, authentisch bis ins Mark. Ja, das ist eben nicht What's in it for me Mentalität, die man manchmal zu beobachten glaubt, sondern es ist einfach, yes, we can. Ich will, wie hat Merkel es damals gesagt, ich will dem Land dienen. Wenn man das als Haltung hat, wenn man sagt, ich bin jetzt sozusagen derjenige, der von hinten dieses Land führt und versucht, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass wir eine friedlich-fröhliche Koexistenz mit Wachstumsperspektive haben, das ist das, glaube ich, was Leute eher faszinieren würde, als wenn sie wahrnehmen, dass es da um Macht oder um Posten oder um Bedeutungsgewinn oder sowas geht.
Ja, ja. Jetzt hast du deine Heimat schon angesprochen, Rheinland-Pfalz. Du bist in Bad Kreuznach geboren, einer Kuhstadt in Rheinland-Pfalz, bist in Lahnstein bei Koblenz aufgewachsen. Lieber Peter, was prägt dich bis heute, wenn du an deine Heimat denkst?
Ja, ich habe ja dann auch in Trier studiert und habe dann einige Zeit in Wittlich gelebt. Ja, das stimmt. Ich bin in einer Region aufgewachsen, die vor allen Dingen von Mittelstand und Handwerk geprägt ist. Also natürlich in Wittlich gab es sehr viele auch bedeutende Industrieunternehmen, aber im Wesentlichen ist das so Bodenständigkeit, direkter Umgangston, Speak-up, Ansprache, ein pragmatischer Blick aufs Leben, auch Zusammenhalt. Also man lernt früh, wenn man in so einer Region wir haben ja auch mein Bruder und ich dann in Weinbergen bei der Lese mitgeholfen. Ich habe dann später mit einem Kumpel, die auch einen Weinberg hatten, haben wir zwar nicht gelesen, aber wir haben dann immer die Weinstöcke erneuert als Jugendliche. Also man mag einfach, dass der Wein nicht aus der Flasche kommt, um in dem Beispiel zu bleiben, sondern dass harte Arbeit ist, bis da was Vernünftiges draus geworden ist. Und man mag eben dann, dass die Dinge nicht von allein passieren, sondern dass irgendjemand oder Teams am besten, also dass man gemeinsam anpacken muss, dass man ein Ziel haben muss und dass man sich aufeinander verlassen können muss, und zwar zu Hause, in der Nachbarschaft, im Verein, im Betrieb, im Weinberg. Das muss einfach so sein, dass alle anpacken und miteinander wirken mit Blick auf ein gewünschtes Ergebnis.
Also Peter, als wenn du das schon alles gewusst hättest, denn ich muss diese Anekdote kurz einwerfen. Ich hatte vor wenigen Tagen einen Winzermeister bei mir zu Gast, Ludwig Keller. Wie es der Zufall so will, aus Eusenheim in Bayern. Und der hat das auch schon in fünfter Generation und erzählte eben, ja, das muss alles miteinander irgendwie wie so ein Zahnrad ineinander passen. Sonst so ein guter Wein, der klappt eben auch nicht von heute auf morgen. Hätte ich jetzt Julia Klöckner gefragt, sie hätte wahrscheinlich geantwortet, Rhein, Weinberge und Mittelgebirge.
Ja, die kommt ja auch aus Bad Kreuznach. Die sind beides Gästjes-Bangarten.
Na Mensch, kannst du ja gleich mal sagen, hier ist noch Platz bei mir im Podcast. Sie ist herzlich willkommen. Peter, gab es denn in deiner Kindheit oder Jugend einen Moment, der deinen Blick auf die Gesellschaft oder Verantwortung geprägt hat, weshalb du dann auch später diesen Weg gegangen bist, in dem du dich jetzt befindest?
Ui, ja, ob das dann alles immer so geradlinig ist, wie sich jetzt das aus der Frage anhört, das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn du nach einem Moment fragst, der mich sehr geprägt hat und der vielleicht auch ein Stück weit Haltung ausgeformt hat oder auch ein Stück weit, wie nenne ich das jetzt, Nachdenklichkeit ausgelöst hat, das war tatsächlich, als ich mit 6 Jahren war, ich glaube ich, im Wohnzimmer stand der Schreibtisch meines Vaters, der damals auch schon im Staatsdienst gearbeitet hat. Und der Schreibtisch, der stand da im Wohnzimmer, damit, wenn er da arbeitet, die Familie irgendwie in der Nähe ist. So, Punkt. Dann war aber mal nicht da und ich brauchte ein Blatt Papier zum Malen, hab mir das aus dem Schreibtisch holen wollen und hab dann ein Schwarz-Weiß-Foto gefunden, also so eine kleine Plastiktüte mit Fotos. Und das zeigte meine Mutter, meinen Bruder und mich im Sandkasten. Und auf diesem Foto war dann mit einem Zirkel auf das Gesicht meiner Mutter ein Fadenkreuz gezeichnet. Und das Foto, das war einvakuumiert und in einer Tüte, wie gesagt, mit vielen weiteren Fotos, die ich mir dann aber nicht mehr angeguckt habe, sondern ich habe das heimlich dann wieder zurückgesteckt und meinen Eltern tatsächlich auch bis zu deren Tod niemals darüber gesprochen. Hab mir dann aber meine 2 und 2 zusammengezählt, als im Jahr drauf mein Vater dann den Staatsschutz, in dem er gearbeitet hat, als Richter verlassen hat und in den zivilrechtlichen Bereich gewechselt ist. Ohne jemals mit uns oder, also wir Kinder haben davon nichts mitbekommen. Ja. Das hat dann so mit sich, mit seiner Frau irgendwie ausgemacht und hat dann sozusagen den Bereich, in dem er sich da eigentlich wohlgefühlt hat und wo er sich auch committed hatte, verlassen. Möglicherweise eben auch mit Blick auf diese potenzielle Bedrohungslage. Und das macht natürlich was mit einem. Also ich erzähle ja die Geschichte heute und da gehen mir immer noch hinten die Gruseln aus. Das war schon ein besonderer Moment, der mir dann gezeigt hat, wie fragil, das war ja die Zeit von Baader-Meinhof, von RAF, wie fragil Gesellschaft ist, wenn es Menschen gibt, die bösartige Ziele verfolgen. In der Regel immer aus Eigennutz. Ne? Also das prägt mich tatsächlich bis heute und deshalb machen mir die Entwicklungen, die ich im Moment beobachte, egal wo auf dem Globus, auch total Angst, weil ich den Eindruck gewinne, dass die Bösartigkeit sich aus dem Terrorismus irgendwie ins Establishment bewegt.
Ja, also erstmal vielen Dank für diese persönliche Geschichte. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sich da auch so öffnet. Das Schöne ist bei mir, ich habe keine bösartigen Gäste gegenüber sitzen, sondern ich suche mir dann natürlich auch meine Gegenüber aus. Und das ist auch wichtig, dass wir wieder Menschen zu Wort kommen lassen, die vielleicht in Berufen arbeiten, die man nicht so oft hört und sieht. Und jetzt müssen wir so ein bisschen aufs Handwerk auch zu sprechen kommen, denn du arbeitest ja seit vielen Jahren im Handwerk. Ja. Warum wird denn das Handwerk gesellschaftlich immer noch, naja, nicht oft, aber ab und zu unterschätzt?
Das kann ich mir tatsächlich überhaupt nicht erklären. Also das ist, du beschreibst das Phänomen komplett richtig, aber ich kann es mir nicht erklären, weil dann, wenn jemand einen braucht, ne, einen Handwerker, oder wenn der Bäcker die Filiale zu hat, weil die Fachverkäuferin irgendwie krank ist oder mal Urlaub hat oder sonst irgendwas, oder der Bäcker einen Strom- oder Gasausfall hat und nicht backen konnte, dann ist das Geschrei groß. Ja? Also du kannst dir gar nicht vorstellen, ich mache es tatsächlich seit Februar 2002, bin ich im Handwerk unterwegs mit einer kleinen Interimsgeschichte im nördlichen Ruhrgebiet. Aber was glaubst du denn, wie oft ich schon Anrufe aus meiner Blase hatte, also aus Politik, aus Verwaltung, andere Verbände, die sich bei mir beschweren, wenn sie 6 Wochen auf einen Handwerkertermin warten müssen. Also dann wird es plötzlich bedeutungsvoll. Aber wenn es darum geht, was die eigenen Kinder mal werden sollen, dann steht das oft nicht auf der Agenda. Also von daher ist das so eine kognitive Dissonanz bei den Menschen. Also wie wichtig das ist, dass man Handwerker hat, aber wie unwichtig ist, dass man selber Handwerker wird oder Handwerker unterstützt. Also das ist irgendwie schon sehr komisch. Diese Bias, die habe ich tatsächlich in meinem ganzen Leben nie nachvollzogen. Und ich genieße deshalb, für das Handwerk zu arbeiten. Ich habe es immer gerne gemacht, immer mit Herzblut. Das ist meine Leidenschaft, weil die Typen, du hast ja vorhin gefragt, eher Lösungen oder Schlagzeilen. Handwerker sind Lösungstypen und keine Schlagzeilenmenschen. Und das fasziniert mich so. Die machen super Jobs. Die tun, was sie können. Die machen die Energiewende. Die pflegen und hegen auch unsere Haare. Die machen Orthopädietechnik. Die machen Zahntechnik. Da ist wirklich, es sind ja 138 Berufe. Die lösen einfach vor Ort die Probleme anderer Menschen, ohne dass sie sich irgendwie groß aufspielen. Wahrscheinlich ist dieses nicht groß aufspielen ein Grund dafür, dass Menschen gar nicht immer die Bedeutung auf dem Radar haben, die Handwerk eigentlich hat für die Gesellschaft. Das sind ja auch alles Ehrenamtliche. Die sind ja in Prüfungsausschüssen, die sind in Vereinen, in Verbänden, in sozialen Einrichtungen, in Kirchen ehrenamtlich tätig. Wenn du mal zu einer freiwilligen Feuerwehr hier bei uns auf dem Land gehst und sagst, alle Handwerker treten mal rechts raus, dann hast du die Hälfte der Leute stehen dann auf der rechten Seite. Ne? Also
ja, ja.
Das ist einfach ein engagiertes Klientel.
Ich gehe mal davon aus, dass du das jetzt nicht politisch meinst, sondern rein von der rechten Seite zur Seite treten.
Oh, lieber Gott, nee, so, nee.
Nur der Vollständigkeit halber. Dann
zieht mal rechts raus. Abgang rechts. Oh Gott, dann wird es aber irgendwann echt schwer mit der Kommunikation.
Na Peter, da sind wir bei einem wichtigen Punkt, denn das ist ja auch so ein Thema. Du kennst ja auch die politische Blase sehr, sehr gut. Man muss ja inzwischen auch aufpassen, was man sagt. Das kann ja vieles auch vielleicht falsch ausgelegt werden oder manchmal auch bewusst.
Das ist so. Ja. Also wie gesagt, Bösartigkeit scheint sich zu etablieren.
Also wenn wir jetzt nochmal aufs Handwerk kommen, jeder achte Erwerbstätige in Deutschland arbeitet im Handwerk. Das sind zumindest die Zahlen, die ich hier vorliegen habe. Und wenn ich mich mit Freunden unterhalte, dann, ich merke das auch immer wieder, wie viele gegenüber das unterschätzen. Viele nehmen ja das Handwerk erst dann wahr, wenn etwas nicht funktioniert. Du hast das schon kurz angedeutet. Wenn die Heizung ausfällt, die Brücke gesperrt ist, die Straße Schlaglöcher hat, dann wird es plötzlich sichtbar, wie wichtig auch eine handwerkliche Arbeit für den Alltag ist. Und es ist aber irgendwie auch klar, Brücken müssen gebaut werden, Straßen müssen saniert werden. Es geht um Schienen, Stichwort Deutsche Bahn, Wasserleitungen, Stromnetze müssen modernisiert werden. Ist es denn auch für dich so von der Wahrnehmung her, dass aber schon viele politische Vorhaben nicht an den Ideen scheitern, sondern an den fehlenden Fachkräften für die Umsetzung?
Ja, also wir kriegen schon vieles hin, ne? Das ist schon so. Aber es sind ja, aber ich sag mal, wenn du was umsetzen willst heutzutage, auch als Verwaltung, das geht mir als Handwerkskammer auch nicht anders. Du hast wieder so ein großartiges Regelwerk um dich herum. Insbesondere dann, wenn du dann auch darauf angewiesen bist, mit Zuwendungen zu arbeiten. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Sondervermögen kommen oder sonst irgendwelche Dinge, du hast Planungsprozesse, du hast Vergabeprozesse, du hast aufsichtsrechtliche Prozesse, du hast Begleitprozesse. Das heißt, die Organisation von dem, was die Lösung ist, ist heute manchmal aufwendiger als die Lösung selbst. Ne? Also ich beschreibe das mal so an einem Punkt, da habe ich vor ein paar Jahren mit einem ehemaligen Schulkameraden diskutiert, der in, wo auch immer im Rat sitzt und der sich furchtbar darüber aufgeregt hat, dass die neue Toilettenanlage im Rathaus irgendwie 450.000 Euro kosten soll. Dafür würde er ein ganzes Haus bauen. Da sagte ich zu ihm, du hast aber auch diese ganzen aufwendigen Prozesse nicht und musst kein Vergabeverfahren machen. Ne? Das heißt, vieles scheitert nicht unbedingt daran, dass es zu wenig Fachkräfte gibt. Es ist schon so, dass Fachkräfte fehlen, aber vieles scheitert eben auch daran, dass die Prozesse zu kompliziert sind.
Ja, da hast du den richtigen Punkt erwähnt. Das ist ja die Frage, die auch ich mir wieder stelle, immer wieder stelle. Warum kostet das eigentlich alles so viel? Und warum benötige ich für alles ein Vergabeverfahren? Also, das ist sicherlich, das hat schon seine Richtigkeit auch, aber die Menschen müssen es auch, das sind wir beim Thema Kommunikation. Die Menschen müssen verstehen, warum etwas so wertvoll ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich will aber noch zu einem anderen Punkt, Peter. Du hast diese 138 anerkannten Handwerksberufe erwähnt, vom Dachdecker über einen Elektroniker bis zum Feinwerkmechaniker. Also das Handwerk bildet ja einen großen Teil des Fachkräftenachwuchses und gilt ja auch als Rückgrat des Mittelstands. Was lernen wir denn oder was lernt man vom Handwerk über die Gesellschaft?
Ja, ich glaube, das hatte ich, glaube ich, gerade schon mal versucht, so ein bisschen zu beschreiben. Wir sind natürlich das Rückgrat der Gesellschaft und der Wirtschaft, aber das wird eben als selbstverständlich wahrgenommen. Und unsere Dinge, die wir tun, die sind so alltäglich, dass man erst merkt, wie wichtig sie sind, wenn sie fehlen. Akademische Karrieren, wurden eben immer höher bewertet. Und ich mach dir vielleicht nochmal ein kleines Bild. Ne? Wir haben ja bei uns, wenn du die Prüfung ablegst, nach 3,5 Jahren, den Gesellen oder die Gesellen. Und wir haben dann Meistervorbereitungslehrgänge und dann legst du eine Meisterprüfung ab und danach bist du Handwerksmeister. Wenn du aber jetzt mal in die akademische Bildungslandschaft guckst, dann ist der Bachelor, wörtlich übersetzt der Geselle, ist auf dem DQA 7, das ist einer höher als der Geselle, und der Master ist auch einen höher als der Meister. Das heißt, das sind schon so strukturell angelegte Unterschiede, die eigentlich gar nicht begründbar sind. Und von daher glaube ich, wir brauchen jetzt wirklich die Anerkennung des DQA als Rechtsnorm. Und wir müssen dafür sorgen, dass die beruflichen Bildungsgänge auf dasselbe Qualifikationsniveau genommen werden wie die akademischen. Ich glaube, das würde schon sehr, sehr viel beitragen.
Ich glaube, wir sollten auch verstehen, dass niemand alles alleine schafft. Das gilt ja für Baustellen genauso wie für eine Gesellschaft. Also auch das Handwerk zeigt ja, wie abhängig wir voneinander sind. Da gibt's den Elektriker, der braucht den Maurer, der Maurer braucht vielleicht den Dachdecker und der Dachdecker wieder den Planer. Und das muss ja alles ineinander greifen, sonst haben wir ein Problem.
Jetzt mache ich dir noch einen ja. auf. Und die Handwerker brauchen natürlich auch das Material, mit dem sie bauen können.
Ja, absolut.
Und wenn sie in der Sanierung sind, dann musst du natürlich die Dinge, die abgebaut werden, auf irgendeine Deponie bringen können. Deponien sind ein Problem tatsächlich. Die Transporte von Altlasten sind ein großes Problem, verteuern die Dinge. Also das hat schon alles noch mehr Komplexität, als man auf den ersten Blick glaubt. Ne? Und das ist dann genauso, wie du sagst. Am Ende des Tages muss es alles zusammenspielen und am Ende des Tages hat aber auch alles, was da passiert, Einfluss auf den Verkaufspreis. Und das macht es dann am Ende des Tages, zurück zu deiner Frage, auch teuer.
Also die Altlasten gibt es nicht nur im Handwerk, sondern auch in der Politik, aber das ist ein anderes Thema. Wir sprechen ja heute über das, was uns beiden besonders wichtig ist. Und da möchte ich mal kurz auf deine Zeit eingehen. Du hast es auch schon erwähnt, du warst Geschäftsführer des Bäckerinnungsverbandes Westfalen-Lippe. Viele Menschen sehen ja morgens nur das frische Brötchen auf dem Tisch. Sie sehen nicht die Bäcker, die um 2 Uhr nachts aufstehen. Ich komme selbst aus einer Bäckerfamilie. Meine Großeltern hatten eine Bäckerei. Die hat dann später mal meinen Onkel übernommen. Der bekam eine Mehlallergie, konnte das leider nicht mehr ausüben. Ist dann übrigens später Detektiv geworden, was sehr, sehr spannend für mich war. Da durfte ich ihn öfters mal begleiten. Also ich weiß inzwischen, wie man mit Handtaschen ganze Waren befüllen kann und dann durch eine Schleuse gehen kann. Also diese Metalldetektoren, die früher dann nicht geklingelt haben. Sehr, sehr spannende Welt. Aber das ist nicht unser Thema heute. Also die sehen diese Bäcker nicht, die morgens um 2 aufstehen, die Auszubildenden fördern. Die sehen natürlich auch nicht diese steigenden Energiepreise, mit denen wir alle zu kämpfen haben. Und trotzdem sind ja Bäcker auch jeden Tag für ihre Kunden da. Aber was hast du denn sonst noch über diesen Beruf oder über Deutschland erfahren, das viele Menschen gar nicht sehen?
Bei den Bäckern jetzt direkt in den 5 Jahren? Ja, fangen wir mal ganz klein an bei den Brötchen. Wir haben natürlich damals auch über die Frage gesprochen, wie sich die Preise in den Theken entwickeln. Und das war damals so die Meinung im gesamten Vorstand, dass 30 Cent, also Eurocent für ein Brötchen ein absoluter Killerpreis ist und dass man dann überhaupt keine Ware mehr verkauft in dem Bereich. Wenn du heute mal in die Bäckerei gehst, siehst du 30 Cent für ein Brötchen spielt überhaupt keine Rolle mehr. Das heißt, wie sagen wir so schön, Schranken entstehen im Kopf. Aber ich habe zum Beispiel auch gelernt, wenn wir jetzt zum Thema Bürokratie zurückkommen, ich erzähle einfach mal 2, 3 Anekdoten.
Sehr, sehr gerne.
Ja, dann der rief mich total verzweifelt an, da bin ich zu ihm gekommen und da gab es Ärger mit dem Veterinär, der sämtliche 10 Theken, also in 10 Läden die Theken hat leerräumen lassen und alles vernichten lassen, was da an frisch belegten Brötchen war. Mit der Argumentation, dass die Kerntemperatur des Brötchens bei über 7 Grad Celsius waren es, glaube ich, liegt. Und wenn man in ein Brötchen mit 7 Grad Celsius ein Stück Schinken oder Ei oder Mayonnaise einbringt, fängt das Mikrobenwachstum an. So. Und jetzt sagte der Bäcker, aber wie soll ich das denn machen? Ich habe im Ladenbackofen die Brötchen, die kommen da raus. Wir schneiden die frisch gebackenen, knusprigen Brötchen auf, belegen die und dann kommen die Kunden, kaufen die, nehmen die mit und essen die, wenn sie im Büro sind. Ne? Morgens. Ja. Und dann war der Vorschlag dieses Veterinärs, er soll doch die Brötchen, wenn die aus dem Ofen kommen, dampfen, knackig und frisch, einfach in den Kühlschrank legen, bis die auf 7 Grad runtergekühlt sind und dann erst belegen und verkaufen. Mhm. Und da haben wir angeboten, dass wir das gerne mal als Feldversuch machen und das ganze Veterinäramt dann diese Brötchen bekommt einen Morgen, um die dann zu genießen. Na, also das sind dann solche Absurditäten, von diesen Geschichten könnte ich dir jetzt eine ganze Menge erzählen, aber ich glaube, da wird das dann sinnbildlich, wie schlimm das ist, wenn Normen dazu führen, dass Sachen nicht mehr gemacht werden dürfen, die wir eigentlich wollten. Und auch aus der Lebensmittelzeit, da habe ich mich dann nur auf einem Parallelstrang mit beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du gerne Käse magst.
Na und wie? Natürlich, schau mich an. Ich bestehe nur aus Käse.
gibt ja in der Schweiz eine Forschungsanstalt für Schweizer Käse,
ja,
die herausgefunden haben, dass die Rissbildung und die schlechtere Porenbildung gerade im Emmentaler darauf zurückzuführen ist, dass keine Heubakterien mehr in die Milch kommen, weil der Produktionsprozess viel zu clean ist, also viel zu steril. Und das hat dazu geführt, dass die Qualität des Produktes total runtergegangen ist. Was macht man jetzt? Man kippt diese Bakterien aus dem Chemiebaukasten in den Käse und jetzt funktioniert es auch wieder mit den Löchern und dem Teig. Ne? Also das sind so Sachen, wo ich sage, da schießt man tatsächlich mit der Regulatorik weit, weit, weit über das Ziel hinaus und würde sich besser mal entspannt zurücklegen und sagen, wir haben 150 Jahre Schweizer Käse gegessen, der so hergestellt worden ist, wie Schweizer Käse hergestellt worden ist und keiner ist dran gestorben. Warum muss das dann so clean sein wie ein Operationssaal, in dem man vermeiden möchte, dass irgendwelche multiresistenten Keime übertragen werden. Ich glaube, bei den Bäckern habe ich viel Pragmatismus gelernt und auch gelernt, dass eben mein zu enges Regelnetz dazu führt, dass wir Dinge abwürgen können, die wir eigentlich gar nicht abwürgen wollen. Also Frischsahne in Bäckereien bekommst du gar nicht mehr. Mhm. Also früher hatten Bäcker frische Sahne für den Kuchen, für den Erdbeerkuchen oder für den Apfelkuchen. Das ist heute mit HACCP-Konzept überhaupt nicht mehr umsetzbar. Deshalb kommt die Sprühsahne auch nur noch aus der Tüte. Also du musstest seinerzeit einen eigenen Raum, zumindest bei uns im Veterinärgebiet, im Ruhrgebiet war das so, du musstest einen eigenen Raum haben, wenn du zum Frühstück Eier anbieten wolltest, damit ausgeschlossen wird, dass die Schalen der Eier die Backwaren kontaminieren. Du musst deinen eigenen Raum fürs Eier aufschlagen haben. Also das sind Dinge, da kannst du dir manchmal echt nur noch an den Kopf fassen. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber es war seinerzeit in 2010 bis 2015, war es wirklich erschreckend, wie bürokratisch man da wirklich normale Dinge einfach abgewürgt hat.
Ja, das ist, ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren auf der einen Seite schon was geändert, aber was sich ja nicht verändert hat, ist diese politische Debatte, die immer mehr von Extremen belastet wird. Ich glaube, was wir auch verlernt haben, ist zumindest meine Wahrnehmung, miteinander auf Augenhöhe zu sprechen, also auch mal unterschiedliche Meinungen zuzulassen. Nimmst du das in deinen vielen Gesprächen, die du jeden Tag führst, auch so wahr oder sagst du, nein, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben?
Also ich würde sagen, es kommt darauf an. Es gibt Menschen, mit denen kann man sich einfach nicht gut unterhalten. Das ist so. Ich würde nicht sagen, dass es ein gesellschaftliches Phänomen ist. Ich glaube, es hat was mit der Persönlichkeitsstruktur und vielleicht mit einer Position zu tun. Wenn das dann zusammenkommt, dann wird das mit der Augenhöhe manchmal schwierig. Aber in der Regel kann ich mit Menschen ganz gute Gespräche führen. Ob das dann hinterher dazu führt, dass man intellektuell, kognitiv die gleiche Meinung entwickelt, das ist ja nochmal eine andere Frage. Das hatten wir eben schon mal das Thema zu Beginn unseres Gesprächs, ob man da wirklich immer zusammenkommt, weiß ich nicht. Mhm. Aber in der Regel ist Augenhöhe schon etwas, was ich sehe. Ich glaube, das wird dieses von oben herab Politik, wie das ja manchmal genannt wird, ich glaube, das wird tatsächlich kolportiert.
Ja, ich glaube, das verwechseln auch viele. Auf Augenhöhe sprechen heißt ja nicht, derselben Meinung zu sein. Das heißt dann ja auch eher, den anderen auch dann ernst zu nehmen, wenn man ihm auch mal widerspricht oder er mich vielleicht nicht total in meiner Meinung unterstützt. Ja,
das Witzige finde ich beim Thema Meinungsfreiheit, ne, ist, dass viele Menschen, die sagen, sie haben keine Meinungsfreiheit, eigentlich meinen, dass die anderen nicht ihrer Meinung sind und das finden sie doof. Es geht ja nicht darum, dass jeder seine Meinung haben darf, sondern viele Menschen, die sagen, ich habe ja keine Meinungsfreiheit, meinen damit einfach nur, dass sie mit ihrer Meinung nicht durchdringen. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz absurd.
Jetzt hast du es zum einen geschafft, lieber Peter, dass ich ein bisschen hungrig geworden bin, als wir über Brötchen gesprochen haben. Das passiert sehr schnell.
Ab zum Bäcker.
Ich könnte den ganzen Tag essen. Ich sagte, ich bin der beste Kunde eines Bäckers. aber unabhängig davon, weißt du, warum ich diese Frage auch mit diesem, dass wir vielleicht verlernt haben, auch miteinander zu sprechen, gestellt habe? Denn wir müssen ja auch ein bisschen über Algorithmen sprechen. Du stehst in der Öffentlichkeit, du bewirbst dich auch um ein politisches Amt, um das Amt des Oberbürgermeisters der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Da ist die Wahl jetzt im September 26. Ich erwähne das und ich möchte das auch ausdrücklich betonen. Das hast du auch im Vorgespräch gesagt. Mach's nicht politisch, um Gottes Willen. Ich bin hier als Peter Kaas. Das ist auch sehr wichtig, heute zu erwähnen, denn du bist ja jemand, der nicht nur für eine Haltung steht oder für ein politisches Amt, das du vielleicht auch anstrebst, sondern für eine gewisse Wertekette. Und was für dich ja auch so relatives Neuland war, Social Media. Da bist du sehr aktiv, du machst es gut. Aber wer dich kennt, weiß, das ist für dich auch so eine neue Welt, ne? Natürlich, so ein 18-Jähriger geht damit vielleicht anders um als eine andere Generation. Warum erwähne ich das? Weil Algorithmen Aufmerksamkeit belohnen, aber nicht diese Ausgewogenheit. Wer zuspitzt, wird häufiger gesehen, und wer differenziert argumentiert, bekommt erfahrungsgemäß auch oft weniger Aufmerksamkeit, obwohl ja genau das für eine Demokratie wichtig wäre und deine Inhalte ja sehr, sehr wichtig und relevant sind. Wie nimmst du das denn wahr als jemand, der jetzt noch nicht so ganz lange dabei ist? Bekommst du da Feedbacks auch von jungen Menschen, die sagen, Mensch, lieber Herr Karst, jetzt bin ich ein bisschen aufgeklärter über das Thema?
Also, schön, also du hast die Frage wunderschön formuliert, diese Antwort. Also ich glaube, ich bin im Moment der Feedback-König hier in Niedersachsen. Viele bekommen mehr Feedback als ich zu allem Möglichen. Natürlich auch zum Thema Wahlkampf. Manche sagen, ich sei so inaktiv. Manche sagen, sie sehen mich nicht. Andere, so wie du es gerade beschrieben hast, sagen, ich mache das eigentlich ganz gut mit dem Thema Aufmerksamkeit. Also die Feedbacks sind einfach, das ist die ganze Bandbreite dabei. Und wir hatten eben schon drüber gesprochen, ich bin kein Schlagzeilentyp. Also wenn ich eins weiß, dann, dass du mit einem Hochglanzflyer keine Probleme löst. Und dass du mit einem, ich sage jetzt mal, 10-Punkte-Wirtschaftskonzept oder mit einem Sportkonzept oder sonst irgendwas, wenn du im Wahlkampf damit rumläufst, damit löst du nicht die Probleme einer Stadt. Damit schaffst du es noch nicht mal mehr, Stadt zu gestalten. Ja? Sondern ich glaube, das ist was anderes. Und du hast recht, es ist total schwer, Haltung in Plakat zu übersetzen. Und mit Social Media, du hast es angesprochen, da war ich immer extrem distanziert. Es ist nicht meine Welt, mit Verkürzungen zu kommunizieren. Ich erlebe tatsächlich auch, was ich relativ häufig nutze, ist ja Chat-Formate, also SMS oder WhatsApp oder Signal oder sowas, wenn man eben mal nebenbei schnell kommunizieren muss. Und ich erlebe immer wieder, dass diese Verkürzungen in diesen Kurznachrichten dazu führen, dass permanent Missverständnisse entstehen. Also wie hat der kleine Fuchs gesagt, der Fuchs beim kleinen Prinz, Kommunikation ist der Beginn aller Missverständnisse. Und je mehr du weglässt bei Kommunikation, desto höher wird das Missverständnispotenzial. Und deshalb mag ich die sozialen Medien eigentlich überhaupt nicht, weil du nie in der Lage sein wirst, mit einem Kurzfilmchen oder einem Foto und einem Text, der da drunter steht, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Botschaften so zu vermitteln, dass der Inhalt möglichst unverzerrt bleibt. Ne? Also damit tue ich mich total schwer, und das spiegelt sich dann vielleicht auch in der Qualität dessen, was ich auf Social Media mache. Aber tatsächlich ist es so, man sagt, alle sagen, das sagen tatsächlich alle, du musst auch Social Media zumindest anbieten, damit du einen Teil der wahlberechtigten Bevölkerung erreichst, die ansonsten überhaupt keinen Kontakt zu dir herstellen könnte.
Na klar.
Nicht, dass ich nicht permanent hier zu Fuß durch diese Stadt gehe und in irgendwelchen Cafés oder Biergarten sitze und jeder mich da gerne ansprechen kann. Ne? Manche machen das auch, aber viele sitzen eben zu Hause auf dem Balkon oder auf der Toilette oder was weiß ich wo und gucken sich Social Media Flipflops da an. Oder wie heißen die Dinger? Reels?
Da fragst du jetzt den Richtigen, ich bin ja auch schon Ü40, also da hätten wir uns noch einen 12-Jährigen vielleicht nicht, aber einen 16-, 18-Jährigen mit einladen müssen. Der oder sie hätten das uns dann besser erklären können.
Aber genau da liegt eine Gefahr, weil diese Technik und du hast die Algorithmen angesprochen, die spielen ja dann auch die Inhalte an perfekt gestaltete, zusammengeschnittene Zielgruppen aus.
Richtig.
Das heißt, du schaffst es, wenn du auf Social Media bist, wenn ich das richtig gelernt habe, schaffst du es, eine Blase immer größer und immer resistenter gegenüber externer Information zu machen. Also du kannst da richtig indoktrinieren, wenn du Social Media richtig bedienst. Und indoktrinieren ist überhaupt nicht mein Ziel, und deshalb fremde ich tatsächlich mit diesem Tool.
Na, darauf zielt ja auch meine Frage so ein bisschen ab, da es ja durchaus in der Politik stehende Persönlichkeiten gibt, die das schon erkannt haben. Ich muss jetzt überlegen, wer das war. Ich glaube, es war Tim Klüssendorf, der zu mir sagte, es gibt im Bundestag Kollegen, es sitzen dort Menschen, egal welche Partei, da im Plenarsaal, und die überlegen den halben Tag, was sie jetzt da vorne in 30 Sekunden erzählen. Und die nur dieser eine Satz, und es geht eigentlich nur um diese eine Aussage, da wissen sie, das wird das Video für TikTok und Co. Und das wird wieder 100.000 Aufrufe, weil es sehr plakativ rüberkommt. Und früher hat man ja Reden geschrieben, da war es wichtig, dass sie 30 Minuten tragen. Inzwischen brauchst du 15 Sekunden, die reichen.
Irre.
Ja, das ist die neue Zeit. Aber nochmal zum Fuchs zurück. Der kannte natürlich auch keine Emojis und auch das irritiert ja viele Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Da ist der Smiley zu weit oben und zu weit unten und schon hast du wieder einen Shitstorm, da die Leute glauben, okay, du nimmst das vielleicht zu leicht auf die Schulter oder das ist viel zu traurig gemeint. Also das ist eine eigene Welt, aber über die müssen wir heute nicht sprechen, keine Angst. Was mich ja viel mehr interessiert, Peter, ist, warum tun sich denn viele Städte, nehmen wir jetzt mal Hannover, es könnte aber auch eine andere Großstadt sein, warum tun sich viele Städte schwer damit, gleichzeitig modern, lebenswert, um bezahlbar zu bleiben? Oder ich frage nochmal weiter, was braucht denn eine Stadt, damit Menschen sich nicht nur dort aufhalten, sondern wirklich zu Hause fühlen?
Ah, also die Basis von allem ist Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit. Also man muss es irgendwie schön und sicher finden, sonst fühlst du dich von vornherein nicht wohl. Warum schließen Leute nachts ihre Haustüren ab, weil sie nicht wollen, dass der Einbrecher reinkommt? So, also das Bedürfnis nach Schutz, das hat schon jeder, das habe ich natürlich auch. Ich glaube, da fängt das an. Und dann ist es einfach total wichtig, dass man sich möglichst auch, ich formuliere es mal ein bisschen gewagt, dass man sich möglichst auch, wenn man Politik ist und wenn man Oberbürgermeister ist, mit seinem eigenen Gestaltungsanspruch ein bisschen zurücknimmt. Und die Gesellschaft, für die man verantwortlich ist, wenn man Stadt ist, dass man die Gesellschaft als Verantwortungsgemeinschaft begreift. Und was meine ich damit? Ich glaube einfach, dass man, nehmen wir mal das Thema, in dem Gesellschaft sich ja extrem ausdrückt, das sind Vereine, Verbände, insbesondere hier in Hannover haben wir einen ganz großen Kunst-, Kultur- und aber auch einen ganz großen Sportcluster. Und ich glaube, dass wenn man denen die Rahmenbedingungen gibt, die sie brauchen, dann entwickeln die sich von selbst. Und dann muss ich nicht entscheiden, wo kommt jetzt welcher Fußballplatz hin oder wo kommt jetzt welcher Rasenplatz oder Kunstrasenplatz hin.
Ja.
Sondern ich glaube, dass die super in der Lage sind, ihre eigenen Lösungsszenarien zu entwickeln. Natürlich kostet das dann immer Geld und natürlich muss man damit sorgfältig umgehen. Aber ich glaube, dass die Menschen selbst sehr wohl wissen, in welcher Umgebung sie sich wohlfühlen. Und genau bei der Entwicklung dieses Szenarios muss man sie unterstützen, muss man ein bisschen Rahmen geben, aber nicht vorgeben, wie man es gerne selber hätte. Ich glaube, das ist ein kleiner Unterschied zwischen mir und anderen Politikern, die sagen, mein Gestaltungsanspruch ist sehr hoch und ich mache, was weiß ich, die autofreie Innenstadt oder die familienfreundlichste Stadt oder die grünste Stadt oder die Wirtschaftsstadt oder die Kulturstadt oder die Kunststadt oder ich mache die Sportstadt. Ich glaube, dass wenn du die Potenziale entfesselst, die in den Menschen und in den Unternehmen einer Stadt sind, wenn du die wirklich ernst und wahrnimmst, dann entwickeln sich viele Dinge. Also aus der endogenen Kraft heraus. Und je weniger du da zurückschneidest, desto besser wird es. Muss natürlich einen Rahmen geben, ist klar. Du kannst nicht mitten in der Innenstadt dann irgendwie heute nicht mehr, früher ging das auch, du kannst nicht mitten in der Innenstadt irgendwie einen störenden Industriebetrieb ansiedeln, der emittiert. Das ist klar. Aber ich glaube, dass wir gerade bei der Gestaltung von Gesellschaft uns aus der Politik so ein Stück weit mehr zurücknehmen sollten und sagen, wir lassen die Dinge sich etwas geführt und gelenkt entwickeln.
Da hast du schon erwähnt, Führung oder auch die Gestaltung, die lebt eben auch von Haltung und die zeigt sich zumindest für mich nicht darin, wie laut jemand spricht, sondern darin, ob er oder sie auch für ihre Überzeugungen einsteht, auch wenn es vielleicht auch mal unbequem wird, denn Lautstärke erzeugt Aufmerksamkeit, das haben wir schon besprochen, Haltung schafft aber Vertrauen, das ist etwas, was nachhaltiger wirkt auf Menschen.
Ja, aber viel schwerer zu transportieren.
Ja. Gibt es denn, lieber Peter, einen typischen Satz aus politischen Sitzungen, und an denen hast du ja auch schon zu Genüge teilgenommen in deinem Leben, bei dem du innerlich sofort abschaltest?
Einen Satz, bei dem ich innerlich sofort abschalte?
Also so eine typische Politikerphrase.
Ja, so typische Politikerphrase, also in der Kommunalpolitik, sage ich jetzt mal, das ist, wenn ein Politiker sagt, alle wollen oder jeder spricht mich an, dass... Also diese Universalquantoren, mit denen ein Satz beginnt, um überzeugen zu wollen, das mag ich überhaupt nicht. Also entweder nimmt man Boss und Reiter oder man hat eine Umfrage oder eine Statistik oder sonst irgendwas, aber mit der Pauschalbehauptung, alle sagen oder jeder will, das finde ich total schwierig.
Mhm. Peter, du bist ja noch Jugendliche 29 und hast aber dennoch schon ein langes Leben hinter dir. Ich hoffe, das kam jetzt richtig rüber. Aber ja, du wirst gleich meine Frage verstehen. Wer hat dich denn rückblickend betrachtet, wenn du mal auf die letzten Jahrzehnte schaust? Beruflich oder auch menschlich am meisten geprägt? Fällt dir da jemand ein? Politisch oder auch außerhalb der Politik?
Ach du, also tatsächlich, ich habe zu Hause ziemliche Prägungen erhalten. Ne? Also insbesondere durch meine unglaubliche Lebensweise Großmutter, die mit uns unter einem Dach gelebt hat, die aus München stammende Mutter meiner Mutter. Die hat mich schon sehr geprägt. Ich bin ja so ein wandelnder Abreißkalender mit ne, also wo die Sprüche da draufstehen, diese Frühstückssprüche. Viele davon ein bisschen in abgewandelter Form, aber die Lebensweisheit, die manchmal in kernigen Aussagen steckt, ist schon manchmal beeindruckend. Und ansonsten waren es natürlich Menschen wie Bernhard Vogel, war aber auch ein Rudi Geil, der ehemalige Ostdeutsche, also DDR-Ostdeutschland-Beauftragte von Helmut Kohl, der bei uns in Lahnstein lebte. Ich habe schon großartige Persönlichkeiten kennengelernt und natürlich, du hast es ja vorhin angesprochen, ich habe Barack Obamas Weg verfolgt. Ich bin mega stolz und glücklich, dass ich ihn zwei oder dreimal, glaube ich, getroffen habe, mit ihm sprechen konnte, mit ihm im Austausch waren, mal sozusagen unmittelbar seinen Geist zu erleben, das war schon auch toll. Ja.
Ja. Jetzt habe ich ja den wandelnden Abreißkalender vor mir sitzen. Gab es denn Entscheidungen in deinem Leben, die, wenn du jetzt auf sie zurückschaust, damals mutiger waren, als sie damals wirkten?
Ich glaube, da waren viele Mutige dabei. Ich glaube, da waren wirklich viele Mutige dabei. Also den Mut zu haben, zum Beispiel 2001, als meine damalige Frau mit der Tochter schwanger war, zu sagen, ich fahre jetzt in meiner Anwaltskanzlei das, was ich mir gerade die letzten 3 Jahre sehr intensiv aufgebaut habe, nämlich diesen Automotive Cluster. Ich fahre das jetzt mal auf ein anderes Maß zurück, damit ich mich dann ums Kind kümmern kann. Und was ich ja noch 8 Monate praktiziert habe, also ich war 8 Monate sozusagen, war ich die Betreuungsperson im Wesentlichen fürs Kind, habe das, glaube ich, auch ganz gut geregelt, auch mit einer Zugehfrau, die da unterstützt hat. Ich konnte die Kleine mit in die Kanzlei nehmen, aber ich habe dann einfach nicht mehr so viele Vortragsreisen und Dienstreisen unternehmen können. Das war ziemlich mutig, vor allen Dingen, weil dann irgendwann wir das wieder gewechselt haben und meine Frau die Betreuung übernommen hat. Dann musste ich mir den ganzen Kram wieder aufbauen. Das war schon alles nicht so ganz einfach. Der Wechsel von der Kreishandwerkerschaft in Wittlich zum Bäckerinnungsverband in Bochum auf ausdrücklichen Wunsch meines Vorsitzenden Kreishandwerksmeisters. Und jetzt läuft dir gleich wieder das Wasser im Mund zusammen. Der tatsächlich ja auch Bäckermeister.
Oh, lecker.
Der wollte, dass ich den Verband da führe und idealerweise auch fusioniere. Das war wirklich total mutig. Ich bin alleine, ganz alleine als getrennt lebender Mann, nein, damals noch nicht getrennt lebender Mann, aber ganz alleine nach Bochum gegangen und habe da sozusagen ein neues Leben aufgebaut. Und der Schritt nach Hannover, ob der jetzt so mutig war, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, weiß ich nicht. Aber es war für mich schon eine Bewegung noch weiter weg von meinen Ursprüngen. Aber ich habe keine dieser Entscheidungen jemals bereut. Ich habe sie immer genossen und es wurde hinterher tatsächlich immer noch viel schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Das ist
ja.
Aber Mut war da schon eigentlich immer dabei, jetzt die Entscheidung zu kandidieren als Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt, einer niedersächsischen Landeshauptstadt. Ich glaube, dazu gehört auch ein bisschen Mut, aber ich will das nicht überbewerten. Ich glaube, das ist so ein, was ich vorhin sagte, so ein offener, optimistischer, lebensfroher Hintergrund, den ich habe. Und dazu gehört es auch dazu, mutige Entscheidungen zu treffen und darüber nachzudenken, ob sie mutig sind.
Den hast du definitiv, diesen mutigen Ausblick. Lieber Peter, du eilst ja von Termin zu Termin und du musst auch gleich wieder in den nächsten Termin, aber eine Frage möchte ich dir noch stellen.
Wir hatten gerade im Rechner auch schon angeklopft.
Dann möchte er sich oder sie sich bitte noch eine Minute gedulden. Ich bin gleich fertig, aber die Frage muss ich dir stellen, das ist die letzte heute, denn was wünschst du dir denn für die gesellschaftliche Stimmung in Deutschland mit Blick in die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass die Menschen wieder verliebt sind in Verantwortungsübernahme, in Mitgestaltung. Ich wünsche mir tatsächlich ein bisschen mehr Dankbarkeit und Demut vor dem und für das, was wir in den letzten 80 Jahren geschaffen haben. Denn nur wenn wir dankbar und demütig mit dem umgehen, was wir haben, können wir es auch sorgsam und trotzdem gezielt mit der Wachstumsperspektive weiterentwickeln. Das ist das, was ich mir wünsche. Also ich würde jetzt gar keine konkreten KPIs dahinter legen. Ich glaube, das ist mehr Haltung, das ist mehr Blick aufs Wesentliche und wie gesagt Dankbarkeit und Demut davor, in was für einer wunderbaren Welt wir leben und wie viel wunderbarer die Welt noch sein könnte, wenn wir viel mehr selbst initiativ und kollektiv zusammentragen. und beitragen. Das wünsche ich mir. Einfach eine Vision davon, wie es gelingen kann, wenn wir aufhören, uns zu streiten, wenn wir aufhören, A gegen B zu setzen und B gegen C zu setzen, sondern einfach sagen, was ist eigentlich das Bestmögliche aus allen Welten? Wie kriegen wir das zusammen? Und das vor dem Hintergrund einer großen Dankbarkeit und Demut für das, was wir hier geschaffen haben in den letzten 80 Jahren.
Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Peter. Ich darf mich bei dir bedanken für dieses Gespräch, für dieses auch sehr persönliche Gespräch. Du hast heute auch deutlich gemacht, glaube ich, dass moderne Städte und auch eine moderne Gesellschaft nicht allein durch große Worte funktionieren, sondern vor allem durch Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und Lösungen zu suchen. Nicht nur, aber vor allem eben auch im Handwerk. Herzlichen Dank, Peter. Bleib gesund. Alles erdenklich Gute, privat und auch auf anderer Ebene. Und wir hören uns wieder. Ich freue mich, wenn du dann vielleicht in anderer Funktion auch nochmal bei mir zu Gast bist.
Lieber André, ich danke dir sehr für das angenehme Interview. Es hat viel Spaß gemacht und jederzeit gerne wieder. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder sehen, weil das versprechen wir uns ja jetzt auch schon seit vielen Monaten. Ich würde mich wirklich freuen, mit dir auch nochmal einfach so bei einer Tasse Kaffee quasi sein zu können.
Das machen wir. Vielen Dank, lieber Peter.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.